بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله سأل أبا مسلم هاتسكين الله زيقم هايل من هاتسكين من قفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Die Geschwister machen heute inshallah ta'ala weiter. Und zwar geht es um die 14. Frage. Die ist eine ein bisschen längere Frage, aber inshallah ta'ala möchte ich dich kurz zusammenfassen. Wir lesen sie aber trotzdem der Vollständigkeit halber auch vor. Es geht also allgemein um die unterschiedliche Verwendung des Begriffes Iman. Denn wenn wir manchmal Hadithe betrachten, dann sieht es so aus, als gäbe es darin einen Widerspruch. Und das ist eine Frage, die sich der Fragen, die hier gestellt hat. Der Islam im Allgemeinen beinhaltet den Iman, da man sich nicht an die islamischen Gesetze halten kann, wenn man nicht gläubig ist. Hat er also den Islam alleine erwähnt, gemeint ist der Gesetzgeber, so beinhaltet er den Iman. Und wenn er den Iman alleine erwähnt, dann beinhaltet er den Islam. Darüber haben wir in den letzten Fragen gesprochen. Und wenn er beides erwähnt, dann bezieht sich der Iman auf das Herz und der Islam auf die äußerlichen Handlungen. Das ist alles das Vorwort des Fragenden, ja, das ist nicht auseinandergelehrt. Dies ist für einen nach Wissen Strebenden von erheblicher Bedeutung. Wenn der Islam allein erwähnt wird, dann ist der Iman enthalten. Allah Ta'ala sagte, wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Es ist allseits bekannt, dass die Religion des Islam Glaubensinhalt und Gesetzgebung ist. Also Aqidah und Scharia. Deshalb sagten manche Salaf, der Islam ist offenkundig und der Iman etwas Geheimes. Denn er ist im Herzen. Und deshalb findest du eventuell einen Heuchler, der betet, spendet und fastet. Dieser ist äußerlich gesehen ein Muslim, aber kein Gläubiger, Mu'min, wie der Erhabene sagte. Und unter den Menschen gibt es manche, die sagen, wir glauben an Allah und an den jüngsten Tag. Doch sie sind nicht gläubig. Surat al-Baqarah, Vers Nummer 8. Wie sollen wir auf der einen Seite verstehen, dass der Iman aus dem Glauben an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, den letzten Tag und die Vorherbestimmung, das Gute und Schlechte davon besteht und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Iman besteht aus etwas mehr als 70 Teilen. Der Konflikt ist also, dass der Iman, liebe Geschwister, einmal definiert worden ist als der Iman an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, den letzten Tag und Al-Qadr. Und einmal ist er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam beschrieben worden als etwas, das aus mehr als 70 Teilen besteht. Er antwortete, rahimahullah, der Iman, der die Aqidah ist, besteht aus den 6 Pfeilern, die im Hadith von Jibril erwähnt worden sind, als er den Propheten sallallahu alaihi wasallam über den Iman fragte. Er sagte, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Der Iman ist der Glaube an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, den letzten Tag und das Schicksal, die göttliche Vorherbestimmung, das Gute und Schlechte davon. Der Iman, also der erste war der Iman, der die Aqidah darstellt. Jetzt geht es um den Iman, der die Taten beinhaltet in all seinen Formen und Arten, besteht aus über 70 Teilen. Deshalb hat Allah Ta'ala in seinen Worten das Gebet als Iman bezeichnet. Allah sagte, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Aber Allah lässt nicht zu, dass euer Glaube verloren geht. Und wir wissen, liebe Geschwister, dass es in dieser Ayah um das Gebet geht, das die Leute am Anfang des Islam in Richtung Jerusalem verrichtet haben. Und Allah sagt, dass er ihr Glaube, ihren Glauben, das heißt ihr Gebet, nicht verloren gehen lässt. Und das ist ein deutlicher Beweis dafür, dass das Salah Teil des Iman ist. Die Tafsir-Gelehrten haben gesagt, euer Glaube bedeutet euer Gebet nach Jerusalem. Denn die Gefährten pflegten zur Al-Aqsa-Moschee zu beten, bevor ihnen angeordnet wurde, sich zum Gotteshaus zu wenden. Also lernen wir, liebe Geschwister, da aus dieser Antwort, dass auch der Begriff Iman, je nachdem in welchem Kontext er erwähnt wird, etwas Bestimmtes bedeutet. Manchmal meint man mit dem Iman diejenigen Bestandteile, aus denen er besteht, nämlich die sechs Säulen des Iman. Das heißt, der Teil des Iman, der nur die Aqida darstellt. Das heißt, ein Teil des Iman. Den ursprünglichen Teil des Iman, von dem man normalerweise spricht, wenn man von Iman redet. Aber manchmal meint man auch, und man könnte den ersten Teil in Verbindung bringen mit der sprachlichen Bedeutung, weil wir gesagt haben, dass Iman bedeutet etwas für wahr und richtig halten. Und die zweite Definition von Iman ist die umfassende, das ist diejenige, die auch die Taten, die Aussagen des gläubigen Menschen beinhaltet. Insofern, Alhamdulillah, sehen wir darin keinen Konflikt, sondern der gläubige Mensch muss immer darauf achten, in welchem Zusammenhang ein Wort verwendet wird, oder besser gesagt, was meint der Sprecher, wenn er dieses Wort benutzt. Das Wort Iman kommt in auch einem Hadith vor, in dem eine folgende Person nach den Gelehrten darüber gefragt hat, und zwar geht es um einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dessen Erläuterung er gerne von ihm hören möchte. Und zwar berichtet uns, steht das in Hadith auf Arabisch vor, an Abi Hurairah radiallahu anhu. Abu Huraira berichtet also, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Der Iman zieht sich nach Medina zurück, wie eine Schlange in ihr Versteck. Der Iman zieht sich nach Medina zurück, wie eine Schlange in ihr Versteck. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Er sagte, rahimahullah, hierin ist ein Hinweis des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die Religion nach Medina zurückkehren wird. Also passt auf, lass uns die Worte verinnerlichen, die der Gelehrte gesagt hat, denn das bedeutet in diesem Fall, du hast schon die Antwort bekommen im ersten Satz. Und deswegen müssen wir aufmerksam sein, was der Gelehrte sagt, denn er hat hier den Iman mit der Religion wiedergegeben. Und deswegen ist dieser Hadith ein Hinweis darauf, dass der Iman auch verwendet werden kann für den gesamten Islam. Denn er sagte, es ist ein Hinweis, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die Religion nach Medina zurückkehren wird, nachdem die Länder auf dieser Erde mit Unheil gefüllt sein werden, und zwar so, wie eine Schlange zunächst austritt, sich auf der Erde ausbreitet, der Islam, und hiernach in ihr Versteck zurückkehrt. Daran ist ebenfalls ein Hinweis darauf, dass ebenso wie der Islam sich von Medina aus verbreitet hat, er zu ihr zurückkehren wird. Der Islam samt seiner Stärke und Macht hat sich nur von Medina aus verbreitet. Und wenn er ursprünglich aus Mekka stammt, auch wenn er ursprünglich aus Mekka stammt und Mekka der erste Ort der Offenbarung ist, doch die Muslime hatten zunächst keinen eigenen Staat, kein Staatsoberhaupt und übten nicht den Dschihad aus, erst nachdem sie nach Medina ausgewandert waren. Deshalb verbreitete sich der Islam mit seiner Macht, Auswirkung und Stärke erst von Medina aus und wird zu ihr am Ende der Zeit auch wieder zurückkehren. Manche Gelehrte haben gesagt, dies ist ein Hinweis auf eine eingetroffene Angelegenheit. Die Bedeutung ist, dass die Menschen nach Medina gehen werden und zu ihr wieder zurückkehren werden, nachdem sie vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam die Scharia und die islamischen Lehren lernen. Das ist eine zweite Ansicht, aber der Gelehrte sagt, die erste Ansicht ist die offensichtliche und die richtigere. Wallahu ta'ala a'lam. In der darauf folgenden Frage, liebe Geschwister, fragt der Fragende, bezeugt man, dass ein Mensch gläubig ist, nur weil er die Moscheen besucht, wie es im Hadith heißt? Und was für uns, also besonders für den Aqida-Aspekt wichtig ist, ist hier auch wieder der Zusammenhang zwischen dem Iman und dem Verrichten des Gebetes. Er antwortete, rahimahullah, ja, es besteht kein Zweifel, dass die Anwesenheit desjenigen, der die Gebete in den Moscheen verrichtet, ein Beweis für seinen Iman ist. Denn nichts hat ihn dazu gebracht, sein Haus zu verlassen und den Weg zur Moschee auf sich zu nehmen, außer sein Glaube an Allah Azza wa Jal. Mit der Aussage des Fragenden, wie es im Hadith steht, weist er darauf hin, was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wurde. Er sagte: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ. Wenn ihr jemanden seht, der die Menschen, der die Moscheen oft besucht, dann bezeugt, dass er Glauben hat. Doch dieser Hadith ist schwach, auf Arabisch wortwörtlich da'if. Er ist nicht authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden. Doch auch wenn er nicht authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist, bedeutet es nicht, dass der Inhalt des Hadithes nicht authentisch ist. Und deswegen sei vorsichtig, wenn du zum Beispiel jemanden siehst, der mit einer Sache argumentiert und sie sich im Nachhinein herausstellt, dass das, was er als Argument erwähnt hat, nicht authentisch ist. Und das passiert manchmal bei den Fuqaha. Sie zum Beispiel erwähnen Beweise und dann ist ein Beweis davon nicht authentisch. Dann bedeutet es aber nicht, dass die Aussage, die der Gelehrte gemacht hat, nicht authentisch ist. Denn was spricht dagegen, dass der Gelehrte nicht nur diesen einen Beweis erwähnt hat, sondern auch andere zusätzliche. Und manchmal erwähnen die Gelehrten absichtlich Hadithe, die auch nicht, auf die man sich nicht verlassen kann als einzige, als zusätzliche Stärkung und nicht als eigentlichen Beweis. Und auch in diesem Fall ist es so, denn der Gelehrte hat diese Antwort gegeben, aber wenn wir auf den Koran schauen, so finden wir im Surat Al-Tawba in der 18. Ayah eine Ayah, in der es heißt: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Das heißt, nur diejenigen oder besonders diejenigen bevölkern die Moscheen Allahs, die an Allah glauben und an den jüngsten Tag, man amana billahi wal yawm al akhir wa aqama as salah, und das Gebet verrichten, wa ata az zakah, das heißt, und die Zakah entrichten, wa lam yakhsha illa Allah, das heißt, und sie fürchten niemanden außer Allah. Fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt diese Menschen als die recht geleiteten Menschen. Insofern ist der Inhalt des Hadithes zweifellos richtig, auch wenn die Überlieferung nicht authentisch ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit allen unseren Gelehrten barmherzig sein. Nehmen wir die darauf folgende Frage: Ist die folgende Einteilung des Iman richtig oder nicht? Der Iman besteht demnach aus 5 Teilen. Der natürlich veranlagte Iman, dies ist der Iman der Engel, der unfehlbare Iman, dies ist der Iman der Propheten, der akzeptable Iman, dies ist der Iman der Gläubigen, der zurückgewiesene Iman, dies ist der Iman der Heuchler, und der umstrittene Iman, dies ist der Iman der Mubtadi'ah, der Erneuerer in der Religion. Er antwortete, rahimahullah, über diese Einteilung sage ich, sie ist nicht richtig, nicht etwa der Einteilung wegen, sondern sie könnte durchaus richtig sein, die Einteilung. Das Problem ist nicht im Definieren oder Einteilen, die Aussage ist vielmehr an sich nicht richtig, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat den Heuchlern im Koran den Iman abgesprochen. Er sagte subhanahu wa ta'ala: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Und unter den Menschen gibt es manche, die sagen, wir glauben an Allah und den jüngsten Tag, doch sie sind nicht gläubig. Der Iman der Menschen ist ihnen angeboren, wären da nicht die Faktoren, die ihn bekämpfen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Jedes Neugeborene wird mit der Fitra, das heißt der natürlichen Veranlagung, dem Islam, geboren. Seine Eltern machen dann aus ihm einen Juden, Christen oder Feueranbeter. Es ist richtig, dass die Engel Allah gegenüber nicht ungehorsam sind. Es ist auch richtig, dass die Propheten nicht nach dem Glauben, dem Unglauben verfallen können. Denn er hatte das beschrieben als der unfehlbare Iman. Doch die zweite Kategorie ist nicht richtig, nämlich, dass die Engel den Iman innehaben und die Menschen nicht. Wie zuvor erwähnt, ist ihnen der Glaube an Allah und der Tawhid angeboren. Besser als diese Einteilung ist die Einteilung der uns vorausgegangen rechtschaffenen Menschen, denn sie haben eine dem Buch und der Sunna und in der Übereinkunft entsprechende Einteilung. Der Iman setzt sich aus dem, was die Zunge spricht, was man tut und was im Herzen ist, zusammen. Die 18. Frage, liebe Geschwister, geht um Einflüsterungen, auf Arabisch Waswasa. Und das Thema der Einflüsterung ist hier zwar im Zusammenhang mit der Aqida erwähnt, aber Einflüsterung kann es auch in anderen Bereichen des Lebens geben. Und deswegen ist das, was der Gelehrte in dieser Antwort erwähnt, ein Heilmittel, insha'Allah ta'ala, für jeden Menschen, der an Einflüsterungen leidet. Aber die Einflüsterungen sind natürlich unterschiedlich gefährlich. Wenn sie sich auf die Aqida beziehen, sind sie am gefährlichsten. Und hier bezieht sich die Frage nun einmal auf die Aqida. Jemand fragt, was ist das Urteil über Menschen, denen der Satan gewaltige Einflüsterungen eingibt in Bezug auf Allah Azza wa Jal und deshalb sehr viel Angst haben? Also der Shaitan hat unterschiedliche Arten von Einflüsterungen. Es kann gehen um Allah Azza wa Jal selbst. Es kann auch bei manchen Leuten auch schlimm so geschehen, dass sie die Hoffnung aufgeben auf Allahs Barmherzigkeit. Und es gibt auch andere Formen der Einflüsterungen, wie zum Beispiel in Bezug auf, wenn man bei der Gebetswaschung sich nie sicher ist, ob man die Gebetswaschung wirklich richtig gemacht hat oder ob man die Absicht wirklich gefasst hat beim Salah. Solche Sachen, die können einem die können krankhaft werden und als eine Einflüsterung vom Shaitan sein. Der Gelehrte antwortete, rahimahullah, zu dem, was als Problem dargestellt wurde, vor dessen Auswirkungen die Person Angst hat, sage ich, sei froh, es wird nur gute Auswirkungen haben. Denn diese Einflüsterungen gibt der Satan den Gläubigen ein, damit er den gesunden Glauben im Herzen erschüttert und die Gläubigen in eine seelische und geistliche Unruhe bringt, oder geistige, wenn nicht, um ihren klaren Glauben zu beschmutzen. Sogar das gute Leben, wenn sie gläubig sind. Also ganz wichtig, der Shaitan macht sich ran an die Leute, die gläubig sind und standhaft sind und versucht sie vom richtigen Weg abzubringen. Die anderen Menschen, an ihnen braucht der Shaitan nicht mehr viel arbeiten, weil sie selbst ihren eigenen Neigungen schon nachgehen oder ihrer eigenen Unwissenheit. Der Fragende ist nicht der Einzige, dem so etwas passiert ist, und er wird auch nicht der Letzte sein, dem dies widerfährt. So etwas wird es vielmehr so lange geben, wie es Gläubige gibt. Dieses Ereignis ist den Gefährten radiallahu anhum auch widerfahren. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, Ja'a nasun min ashabin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fasa'aluhu, إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان. Ein paar Gefährten des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam sind zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und fragten ihn: In uns gehen Dinge vor, die zu gewaltig sind, als dass wir sie aussprechen könnten. Daraufhin sagte er, habt ihr es etwa schon erfahren? Sie sagten ja. Er sagte, das ist der reine Iman. Ebenfalls ist in den zwei Sahih-Werken überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, يَأْتِ الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولْ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. Der Satan kommt zu einem von euch und sagt, wer hat dies erschaffen? Wer hat jenes erschaffen? Dies sagt er so lange, bis er sagt, wer hat deinen Herrn erschaffen? Wenn er hierzu gekommen ist, dann soll er Zuflucht bei Allah suchen und aufhören, über so etwas nachzudenken. Wir werden gleich zusammenfassen, wie man damit also umgeht. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mehrere Hinweise darauf gegeben. Über Ibn Abbas radiallahu anhuma ist überliefert, dass zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Mann kam und sagte, Ya Rasulallah, inna ahadana yajidu fi nafsihi yu'arridu bisshay'i la'an yakuna humamatan ahabbu ilayhi min an yatakallama bih. فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وغزنته الله. عندما sagte, ich führe selbst Gespräche. Manchmal kommen uns Gedanken. Ein ausgebranntes Stück Kohle zu sein wäre uns lieber als dies auszusprechen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat daraufhin die nicht gefragt, weil sie wollen es nicht aussprechen. Daraufhin sagte er sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das ist im Islam ein Ausdruck der Verwunderung. Allahu Akbar und Subhanallah kommt in Hadithen vor, wenn man sich wundert. Alhamdulillah, dass wir als Muslime, selbst wenn wir uns freuen, daran gewöhnen, Dhikr zu machen, während wir von einer Sache beeindruckt sind. Er sagt, Allahu Akbar, alles so gebührt Allah, der dieses auf die Einflüsterung zurückgeführt hat. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte in seinem Buch Al-Iman, der Gläubige wird durch die Einflüsterung des Satans, durch Einflüsterungen des Unglaubens geprüft, durch die seine Brust verengt wird, so wie die Gefährten sagten, O Gesandter Allahs, unser einer denkt an Dinge, es wäre ihm lieber vom Himmel auf die Erde zu fallen, als sie auszusprechen. Dann sagte er, das ist der reine Glaube, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und in einer anderen Version heißt es, Dinge, die zu gewaltig sind, als dass man sie aussprechen würde. Er sagte, alles hochgebet Allah, der dieses auf die Einflüsterung zurückgeführt hat. Das heißt, dass das Erscheinen dieser Einflüsterungen, während man sie hasst und mit dem Herzen bekämpft, der reine Glaube ist, wie ein Mujahid, zu dem der Feind kommt, er wehrt sich, bis er ihn besiegt. Das ist der gewaltige Dschihad. Deshalb befinden sich bei den nach Wissen Strebenden und den Gottesdienern Einflüsterungen und Unklarheiten, die sich bei anderen nicht wiederfinden. Denn die Letzteren, das heißt diejenigen, die eben keine richtigen Gottesdiener sind, die nicht nach Wissen streben. Deshalb, denn die Letzteren haben nicht Allahs Gesetz und Weg gewählt. Vielmehr setzen sie sich ihren Neigungen aus und sind dem Gedenken ihres Herrn sorglos gegenüber. Machen keinen Dhikr. Denn Dhikr beschützt dich. Dies ist die Forderung des Satans. Ganz im Gegensatz zu denen, die sich ihrem Herrn mit Wissen und Gottesdiensten zuwenden. Er ist ihr Feind und begehrt ihr Abschweifen vom Pfade Allahs Ta'ala. Den entscheidenden Teil, sagt der Gelehrte, auch die Quelleangabe dazu erwähnt. Ich sage also zum Fragenden, die Aussage vom Sheikh Islam ist jetzt hier vorbei. Ich sage also zum Fragenden, wenn dir also klar geworden ist, dass diese Einflüsterungen vom Satan sind, dann bekämpfe sie und erdulde sie und wisse, dass sie dir niemals schaden können, wenn du gegen sie ankämpfst und dich von ihnen abwendest und aufhörst, ihnen nachzugehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ. Wahrlich, Allah hat meiner Gemeinschaft vergeben, was in ihren Gedanken vorkommt, solange sie nicht danach handeln oder es aussprechen. Aus diesem Hadith, liebe Geschwister, ergibt sich deutlich die Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal. Und es ergibt sich, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen zwei Dingen, die manchmal vielleicht manche Leute miteinander verwechseln. Der eine Aspekt ist die Gedanken und der zweite Aspekt ist die Absicht im Herzen. Denn manche Leute vielleicht mögen aus diesem Hadith verstehen, dass der Mensch nicht zur Rechenschaft gezogen wird, solange er nicht das umsetzt, was er an Gedanken hat, dann können wir sagen, das mag wahr sein, weil der Hadith das darauf hinweist, warum sage ich mag wahr sein, je nachdem, was er damit meint. Aber manche Leute denken vielleicht auch, dass auch ein Vorhaben damit mit diesem Hadith gemeint ist. Und das ist nicht richtig. Der gläubige Mensch, sobald er etwas vorhat zu tun, hat er diese Sünde oder diese gute Tat mit seinem Herzen begangen und kann dafür sehr wohl zur Rechenschaft gezogen werden. Natürlich ist eine Person, die zum Beispiel einen Mord vorhat und nicht durchführt, kein Mörder, aber sie hat mit ihrem Herzen eine Sünde begangen. Beispiel: Eine Person sagt, sie weiß nicht, ob sie hat nicht erfahren, am Anfang des Monats im Ramadan war nicht klar, ob zum Beispiel Ramadan ist oder nicht. Und sie hat mitbekommen, dass Ramadan ist. Sie hat mitbekommen, dass Ramadan ist. Und was hat sie dann gemacht? Aus Trotz, weil sie nicht fasten will, hat sie gesagt, ich faste nicht. Sie hat gedacht, es wäre Ramadan. Und sie hat trotz gesagt, ich faste nicht und möchte absichtlich nicht fasten. Und sie fastete an diesem Tag nicht. Und sie macht das, was jeder andere Mensch normalerweise macht, wenn man nicht fastet. Muss sie dafür dann eine Sühneleistung machen? Die Antwort lautet nein. Denn sie hat nicht wirklich das, was sie gemacht hat, zum Beispiel Geschäftsverkehr oder anderes, an einem Tag gemacht von Ramadan, an dem sie gefastet hat. Aber ihr Herz, wal'iyadhu billah, kann sein, dass sich das verschwärzt hat, aufgrund dieser schlechten Absicht, die diese Person gehabt hat. Deswegen, wovon der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht in diesem Hadith, sind die Gedanken, die der Shaitan einem eingibt, die Einflüsterungen. Diejenigen, wenn du danach gefragt würdest, glaubst du daran, sagst du nein. Willst du das wirklich umsetzen, sagst du nein. Und du hast es auch gar nicht vor. Aber es sind Gedanken, die in deinem Kopf drin sind. Deswegen sagt er, wenn zu dir gesagt würde, glaubst du an das, was dir eingeflüstert wird, und siehst du das als richtig an, und kannst du das Allah wirklich zuschreiben, diese Gedanken, die der Shaitan dir gibt über Allah Azza wa Jal, so würdest du sagen, Subhanak. Das heißt, gepriesen seist du Allah, oder frei seist du von allen Mängeln, auch ein Ausdruck, ein Ausdruck der Verwunderung. Man würde Allah subhanahu wa ta'ala so etwas nicht zuschreiben. Man würde eher sagen, es steht uns nicht zu, darüber zu sprechen. Preis sei dir, dies ist eine gewaltige Verleumdung. Das ist natürlich eine Übersetzung einer Ayah aus dem Koran al-Karim, die Allah uns beigebracht hat zu sagen, wenn eine gläubige Frau verleumdet wird, wenn sie in ihrer Würde, wal'iyadhu billah, verletzt wird, dass man eben so einen Satz spricht, damit man nicht diese Sünde weiterträgt und anderen Leuten weitergibt. Du würdest es mit deinem Herzen, mit deiner Zunge leugnen und derjenige sein, der sich davon am meisten entfernt. Also, wie gesagt, liebe Geschwister, diese Worte sind sehr wichtig. Wenn eine Person wirklich an so etwas leidet, oder du jemanden kennst, der an so etwas leidet, hast du jetzt gelernt, du kannst diese Person fragen und sagen, das, was in deinen Gedanken ist, kannst du das aussprechen? Wenn er sagt, nein, das ist haram, ich könnte das niemals aussprechen. Oder du fragst ihn, glaubst du an das, was du in deinen Gedanken hegst, was du in deinen Gedanken hast? Würdest du das anderen Leuten auch so beibringen über Allah Azza wa Jal? Er würde sagen, nein, auf gar keinen Fall. Dann sagst du ihm, okay, jetzt wissen wir, dass das eine Waswasa ist und dass das eben keine Sache ist, die sich in deinem Herzen manifestiert hat. Es ist keine Sache, für die du zur Rechenschaft gezogen wirst, es sei denn, du sprichst es tatsächlich aus und handelst danach. Es ist also nichts als eine Einflüsterung und etwas Gefährliches, dem dein Herz ausgesetzt ist und ein Fenster des Schirk des Shaitan, der dem Sohn Adams so nahe ist wie der Ort, an dem das Blut fließt. Deshalb merkst du, dass der Satan dich unwichtige Sachen nicht anzweifeln und ablehnen lässt. Beispielsweise hörst du von großen Städten im Osten und im Westen mit vielen Einwohnern und Gebäuden. Niemals denkst du auch nur daran, an ihrer Existenz zu zweifeln und stellst dir vor, sie könnten kaputt oder zerstört sein, sodass man darin nicht wohnen kann und dass darin keiner wohnt und so weiter. Der Satan hat nichts davon, den Menschen solche Dinge anzweifeln zu lassen. Doch der Satan hat etwas davon, den Glauben des Gläubigen zu zerstören. So beeilt er sich reitend und zu Fuß, um das Licht des Wissens und der Rechtleitung in seinem Herz auszulöschen und ihn in die Finsternis des Zweifelns und der Unentschlossenheit zu bringen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns das nützliche Medikament gegeben, in dem sich Heilung befindet. Er sagte, dann soll er bei Allah Zuflucht suchen und damit aufhören.